Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Nia nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Ich freue mich super, dass wir heute hier im Studio ganz, ganz viele Frauen sind. Und zwar sind es 8 Frauen hier im Studio, in diesem kleinen, feinen, warmen Studio. Und wir haben Glück, dass es sich ein bisschen abgekühlt hat. Und wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Im Studio sind wie gewohnt Eva.
Hallo.
Sabine.
Ja.
Hallo. Dann Steffi als zwischenzeitliche Gästin, immer mal wieder da. Genau. Dann von weit her eingeflogen, Mechthild aus Wien.
Hallo.
Ehemalige Erfurterin. Und Raffaela aus wechselweise Basel und Berlin.
Hallo.
Ja. Und dann im Hintergrund sind noch 2 Frauen, die Eva und die Maja, die unterstützend für diese Stunde mit zuhören. Ja. Wieso haben wir uns zusammengefunden? Und das Lied war gerade ganz schön, was du gespielt hast, weil ich ein Mädchen bin. Das ist, muss irgendwie Anfang der 90er gewesen sein.
Ja, das war Anfang der 90er. Ich würde sagen, das war so die erste Girl-Power-Zeit. Die Spice Girls kamen ja dann auch. Und ich war damals in der Grundschule. Steffi schüttelt den Kopf, es war nicht die erste Girl-Power-Zeit. Es gab davor auch einiges anderes, vermute ich, ne? Aber genau, also für mich war es zumindest die erste Zeit. Und nochmal so die Art und Weise auch, ne, wie diese Musik und wie diese Frauen auch aufgetreten sind. Und ja, daran kann ich mich noch gut erinnern.
Ja, und darum geht's heute auch. Wir machen einen Ausflug in die Geschichte. Anlass der ganzen Sache, der ganzen Veranstaltung heute ist, dass es gestern Abend in Weimar eine Premiere gab von einem Stück. Das heißt, Störung hat immer Vorrang, und das war die Premiere von Mariana, und sie ist einfach eine Tochter der Frauenbewegung und hat es geschafft, dann die Frauen von nah und fern zusammenzurufen, um zu schauen, was denn die jungen Frauen heute so treiben. Wie sie mit ihrer Herkunft, mit ihrem kulturellen Hintergrund die Welt gerade anfangen mitzugestalten, und das war der Anlass, und zum Teil waren wir dort. Sabine, spontan.
Ja, ja, es hat mich sehr in den Sitz gedrückt, zwischenzeitlich.
Aha.
Weil? Ja. Weil es unglaublich viel Energie gab. Also ganz viele, sprachlich, ne, sehr komplex. Also ich musste schon mich sehr konzentrieren. Ich war extrem beeindruckt von der Aktivität der Darstellerinnen.
Die jungen Frauen.
Die jungen Frauen.
Also
Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich.
Ja. Also wir haben schon geschwitzt.
Gewaltig. Ja. Aber das bin ich von Mariana gewohnt.
Ja, genau. Ja. Mögt ihr was kurz sagen?
Ja, wir sind schwer beeindruckt von Mariana als Regisseurin. Mhm. Das Stück war wunderbar, sehr tiefgreifend, und ich bin wirklich froh, dass ich so weit gereist bin, um mir das anzuschauen. Auch die Versammlung der Frauen dort in dem heißen Theater im Stellwerk Weimar war sehr spannend.
Ja.
Und es war ein tolles Stück und es ist super toll rübergebracht worden, ja.
Mhm. Worum es letztendlich geht in dem Ganzen, ist das Thema der Identität, und das ist natürlich ein Stück von sehr jungen Frauen, also zwischen 16 und 18, würde ich sagen, genau, und die ein Jahr an diesem Thema gearbeitet haben, und sie haben natürlich Elemente verarbeitet, die wir alle, die den Weg der Frauenbewegung gegangen sind, gut kennen, und das ist so, war so ein bisschen wie so eine Darstellung von Essenzen. So, manches kam uns sehr bekannt vor und manches ist auch wiederum neu. Raffaela?
Ja, ich fand vor allen Dingen neu, dass die so über die Sprache gegangen sind. Wir haben natürlich auch früher irgendwas aufgeführt und dargestellt und uns dargestellt und dargeboten. Und dann ging es um die damaligen ersten Themen, und das war Menstruation, und da wurde auch schon so manche blutige Bindel geschwungen. Also es war irgendwie mehr handgestrickt, ne? Die waren sehr diszipliniert, das war cooler, es waren Texte, darauf haben wir damals nicht so geachtet.
Ja.
Wir haben mehr unsere Leiber zum Wogen gebracht.
Raffaela, von welcher Zeit sprechen wir?
Ja, ich spreche von den 80ern.
Okay. Also, sag mal, wo befinden wir uns?
Wir bewegen uns, warte mal, 82 ging das los. Also ich habe 3 Frauenbildungshäuser und Hotels mitgegründet. Das erste war in Italien, Casa Balena. Das nächste war das Frauenlandhaus Charlottenburg.
Das gibt es immer noch?
Das gibt's immer noch, das hat sich wirklich erhalten. Es gab ja sehr viele Frauenbildungshäuser dann in Deutschland. Und das nächste war die Villa Cassandra in der Schweiz. Da gab es dann auch 2. Und zum Schluss, wir haben uns natürlich aneinander delektiert und motiviert und unwahrscheinlich gearbeitet, auch körperlich gearbeitet. Also wir haben nicht nur die Hüften geschwungen, sondern auch die Maurerkellen. Mhm. Und es gab natürlich auch Auseinandersetzungen, das ist klar. Ich meine, das sind Selbstfindungsprozesse auch für uns gewesen. Das war alles neu. Wir haben ein völlig neues Leben außerhalb. Wir waren die Außerhalbbande sozusagen geführt. Und da hatte ich so ein Bedürfnis, ich möchte mal ganz alleine bestimmen. Ne? Mhm. Jeder hat ja so das Bedürfnis, die Königin zu sein, ja, in dem Projekt, in dem sie da gerade ist, neben allen anderen, die das auch möchten. Und ich wollte mal ganz alleine die Königin sein. Und dann bin ich dann nach Berlin gegangen und habe in der Weiberwirtschaft einen Raum gemietet, Zeitraum genannt. Und da habe ich dann da alleine gewirkt und gewerkt.
Das war Anfang der 90er dann?
Das war Ende der 90er schon.
Ach, das war Ende der 90er.
Meine Frauenbildungshauszeit war 15 Jahre.
Ja, das finde ich gerade zeitlich ganz interessant, weil wir machen jetzt nochmal einen Schwenk kurz zurück, auch in die 80er, weil du bist ja hast das ja in der BRD, also im Westen im gemacht, Westen, beziehungsweise genau, in der Schweiz und in Italien.
Mhm. Was auch der Westen ist.
Was auch der Westen ist, genau. Also wir bewegen uns westlich des Eisernen Vorhangs.
Genau, ganz genau.
Na, das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive und ihr habt damals ja die ersten Frauensommeruniversitäten,
gegründet. Nein, in der Schweiz. Also die Frauensommeruniversität, die ist in Berlin gegründet worden. Mhm. Und da sind Tausende hingeströmt und diese Idee hat sich dann übertragen auf verschiedene Städte. Das ging über Hamburg, aber auch zu anderen Städten. Die haben das dann auch gemacht. Mhm. Und davon war ich natürlich inspiriert, als wir dann in der Villa Cassandra waren. Das war 88. Da hatten wir auch die Idee für eine Frauensommeruni. Und haben dann sehr viele Dozentinnen und Referentinnen von den westdeutschen Unis eingeladen. Aber ich erinnere mich auch, und da gibt's eine gute Verbindung zu Erfurt, dass wir dann wir haben das alle 2 Jahre gemacht. Es hat uns übrigens auch finanziell immer wieder saniert, haben wir Frauen aus der DDR einladen wollen. Und da haben wir uns an Christina Thürmer-Rohr gewandt, die da schon früh angefangen hatte, zwischen den Unis West- und Ost-Berlin Arbeitsgruppen und Informationsgruppen zu gründen. Und die hat den Kontakt hergestellt zu Frauen in Erfurt. Und da sind 6 Frauen gekommen und da war Mechthild auch dabei.
Und das muss im Sommer 1990 gewesen sein. Und da machen wir jetzt wieder einen Schwenk zurück in die 80er, Mechthild. Deine ersten Fußstapfen in der Frauenbewegung sind ja die 80er im Osten.
Das sind die 80er im tiefsten DDR, im schwärzesten hinter dem Eisernen Vorhang, ja.
In Erfurt.
In Erfurt bei der Gründung der diversen Frauengruppen zur Selbstermächtigung der Einzelnen. Damals hießen das noch Frauengruppen mit diversen Namen. Und unsere Beschäftigung war ebenso wie eure der Körper. Mhm. Und da finde ich, sehe ich jetzt schon ein bisschen die Verbindung zu dem Stück von Mariana gestern. Das ist sehr wohl körperlich gewesen, auch wenn wir keine Binden geschwungen haben. Ich überlege die ganze Zeit, was haben wir damals gemacht? Aber schlimme Sachen auf jeden Fall.
Was habt ihr gemacht, Schlimmes?
Na, das Schlimmste daran war, wir wollten die gesamte DDR reformieren. Ja. Wir wollten die feministischer machen. Das war schon ein großer Anspruch.
Mit der Literatur aus dem Westen und der Selbsterfahrung aus dem Osten.
Genau. Ein merkwürdiges Mischungsverhältnis, was nicht wirklich gelungen ist, aber der Wille war da und der Anspruch. Und wir hatten sehr viel Spaß auch damals schon. Aber Körper war und Sexualität. Mhm. Körpersexualität war sehr wohl Thema. Aber ebenso wie gestern Abend auch die jungen Frauen heute zur Selbstfindung erstmal zum Schauen, was bin ich, wo komme ich her und wo soll ich überhaupt hingehen. Dieses Thema war auch sehr spannend gestern in dem Stück, das wir gesehen haben. Als junge Frauen gehen wir dann schon ähnliche Wege. Die Verwirrung ist da und die Frage, welches der vielen Lebensmöglichkeiten soll ich für mich wählen? Und die Antwort darauf muss jede selber finden. Aber ich glaube, das Wichtige ist, irgendeine Entscheidung zu treffen, weil der Wechsel ist immer erlaubt. Mhm. Zwischen den verschiedenen Wegen, den Leben. Und solange ich mutig bin, kann ich das schon machen. Und der Mut hat es gestern Abend nicht gefehlt. Ich bin sehr stolz auf die Jungen.
Sag mal, aber du warst ja auch Anfang der 80er praktisch auch um die 18, ne? 19, oder?
Naja, ja, wann war die Wende? 89, war 24, ja.
Ja, ne? Genau.
Ende, Anfang 20 ungefähr war ich, 20.
Und wir haben das zwar immer mal als Thema, aber es ist ja schon so, dass in Erfurt als Stadt doch durchaus die Frauenbewegung im Osten auch mitgeprägt hat.
Ja, unbedingt. Ja, erzähl. Die Fahne getragen. Das wird oft verschwiegen, aber ja, das ist schon mal eindeutig.
Ja, wo würdest du sagen, sind so Knackpunkte gewesen? Ich weiß, da gab es im Augustinerkloster, war doch so eine ganz zentrale...
Das war die zentrale Veranstaltung von der evangelischen Kirchentag. Mhm. Und da hatten wir durchgesetzt, also Frauen aus Erfurt, auch Thüringen und DDR, war das damals ein großes Netzwerk, einen ganzen Tag zu machen nur für Frauen. Auf diesem Kirchentag. Und wir hatten dann, nachdem wir das durchgesetzt haben, die Aufgabe, das zu gestalten. Und da wurde es dann schon schwierig. Und wir haben versucht, alle möglichen Themen, lesbisch sein, Körper, Religion, Theologie, den ganzen Kram, was man so sich beschäftigt hat.
Frauen gegen Militarismus war auch
gegen
wichtig.
Gegen Militär,
ne?
Diese Schulbuchanalyse war damals sehr wichtig, dass wir versucht haben, auch aus diesen Widerstandsfriedensfrauenbewegungen die Schulbücher in der DDR zu verbessern. Und wir haben natürlich gesagt, verbessern, bla bla bla, aber die sind total männlich strukturiert. Das war unser wichtigstes Thema, das irgendwie zu gendern, würde man heute sagen. Hatten wir damals noch nicht das Wort.
Das war 1988, oder?
Ja. 88. Ich glaube, 88
muss es gewesen sein.
Ende der 80er. Um die Wendezeit herum, da brodelte es ja schon an allen Ecken und wurde sehr viel aufgebrochen. Und die Erfurterinnen waren meiner Ansicht nach, natürlich, weil ich von hier bin, sowieso die Heldinnen der ganzen Revolution.
Mhm. Aber da gibt es ja auch eine
ganz... nicht alleine, das muss ich zugeben.
Aber da gibt es auch eine sehr schöne Dokumentation, vielleicht können wir da nochmal drauf verweisen, von der Samira Kenabi. Die hat eine sehr gute Dokumentation gemacht über Frauenbewegung in der DDR. Das ist in dem, welches Archiv ist das? Spinnboden? Nee, Spinnboden? Berlin?
Spinnboden oder Grauzone?
Grauzone. Archiv Grauzone. Das ist welche Interesse hat an diesen Dokumenten aus den 80ern in der DDR, beziehungsweise auch in der Wendezeit? Also ist eine super Dokumentation, kriegt ihr auf jeden Fall in der Brennnessel, in der Bibliothek hier in Erfurt zum Ausleihen. Und vielleicht auch mal wieder, also ich denke, es wäre auch dran, da nochmal mehr dazu zu forschen. So an die jungen Frauen, die historisch interessiert sind. Ich würde jetzt gerne einen Break machen mit Pause und dann lassen wir die Mauer fallen und schauen mal, was dann passiert. Ja, es gibt in der Frauengeschichtsforschung, die feministische Geschichtsforschung, die ja sich auch in den Ende der 80er etabliert hat im Westen und dann gesamtdeutsch, beziehungsweise auch in Österreich und der Schweiz mehr wurde und in Frankreich, gibt es so diese Idee der erzählten Geschichte, dieses Oral History. Und ich persönlich liebe dieses Konzept, weil es tatsächlich von gelebter Frauengeschichte erzählt und wie entstehen Verbindungen, wie entstehen Projekte und wie kommen Frauen zusammen und wie trennen sie sich? Und das ist ein Wissen, was einfach von unschätzbarem Wert ist und es sich lohnt, an die folgenden Generationen weiterzugeben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute im Studio auch wirklich unterschiedliche Generationen hier verorten. Ich glaube, die jüngste ist, weiß ich nicht, also sie hebt die Hand. Vermutlich Mitte 20, denke ich. 21 und dann Mitte 30, Anfang 30. Oh je, ich unterschätze die Frauen immer. Okay.
Frechheit.
Bis Mitte 70. Also wir haben wirklich sehr viel gelebtes Frauenleben hier gerade im Studio und das freut mich sehr. Und wir waren gerade bei den unterschiedlichen Zugängen in den 80ern zur Frauenbewegung. Mechthild erzählt von der Ostfrauenbewegung, Raffaela erzählt von der Westfrauenbewegung. Und da gibt es ja ein sehr zentrales Datum, das ist der Fall der Mauer.
Ach ja.
Da war noch was. Und ansonsten würden wir heute hier nicht beieinander stehen und uns Geschichten erzählen. Und Erfurt hat auch da eine relativ wichtige Rolle gespielt. Anfang, gerade im November, Dezember, die Frauen in Erfurt haben ja unter anderem die Stasi-Zentrale gestürmt.
Ja.
Das ist, glaube ich, vielleicht magst du auch noch mal was erzählen dazu, Mechthild. Weil ich glaube, nicht alle wissen das hier im Raum.
Ja, das weiß niemand. Aber es ist trotzdem wahr. Ja, es eskalierte nach der Wahl, das wissen wir alles. Und der zentrale Punkt für die Umwälzung im Osten waren halt die Stadtsicherheit Und es gab in jeder Stadt und in jeder Bezirkshauptstadt diese Stasi-Zentralen, wo die ganzen Informationen zusammenkamen und wir alle ausspioniert wurden. Und insofern war das auch immer der größte Punkt des Anstoßes. Und am 4. Dezember 1989 war der Punkt, wo in Erfurt die Stasi-Zentrale eigentlich zwei Punkte, einmal in der Andreasstraße, was jeder kennt, aber es war ein zweiter Ort in der Straße der Einheit, wo eine zweite Stelle war, wo wir die Frauengruppe, die damals in Erfurt war mit dem Namen Frauen für Veränderung, die anderen oppositionellen Gruppen, die zu Männer dominiert waren, eigentlich angestoßen und angeregt hat, die hatten sich erst nicht wirklich trauen wollen, diese Zentralen zu besetzen und damit vor allen Dingen der Verbrennung der gespeicherten Daten über die Menschen zu verhindern. Denn die Auflösung der Stadtsicherheit war schon ein bisschen im Gang, die Revolution und die Wende, das war schon im Laufen und es galt jetzt, die Informationen zu retten, damit wir also Schuldnachweis und Rechenschaft fordern konnten. Und das war der Punkt, wo also Menschen aus dem Umweltministerium Alarm geschlagen haben, dass die Luftverschmutzung in Erfurt zu hoch war, was der Auslöser war dafür, dass sie die Mikrochips und die Filme, Mikrochips gab es ja noch gar nicht, aber diese Filme auf diesen Plastik verbrannt haben im Keller. Und in dieser Nacht oder an diesem sehr frühen Morgen sind die Frauen der verschiedenen Gruppen, es waren auch die Künstlerinnen in Erfurt dabei, an die verschiedenen Stellen gegangen und haben die Stasi besetzt. Und dann auch die anderen oppositionellen Gruppen wie das Neue Forum und wie sie alle hießen, die kamen dann natürlich auch zur Unterstützung. Und so waren wir die Frauen in den Häusern und haben versucht, die Männer in der Stasi-Zentrale irgendwie in Schach zu halten. Und ja, das war lustig, aber auch nicht so lustig, ja. Weil bei der Durchsuchung der Räume war es auch so, dass wir nicht nur die Mitarbeiter versucht haben, aus den Räumen rauszuholen, damit die nicht weiter vernichten, sondern wir sind auch in den Kellern gewesen und haben also auch die Waffenkammern gefunden. Und solche Dinge haben wir nicht gewusst, dass tatsächlich bewaffnete Menschen in unseren Städten sind, die im Notfall auch Zugriff hatten, jederzeit uns zu erschießen. Und insofern war das dann für uns alle doch nicht so einfach. Ich selber war viel zu jung, um Angst zu haben. Aber es gab Frauen, die hatten schon kleine Kinder. Da war es nicht mehr so einfach zu sagen, ich spiele jetzt hier die Heldin und stelle mich in die erste Reihe. Da war es dann schon komplizierter und gefährlicher und hatte mit viel mehr Ängsten zu tun.
Ja, und die Ereignisse haben sich ja in den zwei Jahren nach dem Fall der Mauer sehr überschlagen, gerade auch in der Ostfrauenbewegung. Projekte sind gegründet worden. Ich weiß, du warst dann im Dezember 89 in Berlin in der Begine.
Das stimmt.
Und das ist so, das finde ich gerade ein sehr schönes, verbindendes Element, ja. Also die Begine war damals ein Frauenkulturzentrum.
Es war ein Frauenkulturzentrum, ja.
Ja.
Und ich weiß, dass wir eingeladen wurden von den Frauen in West-Berlin, um dort Vorträge zu halten über die Wende und wie das war und zu erzählen und so weiter. Und das fand ich auch voll spannend. Und da war es meine erste Reise in Westen. Ich war völlig geblendet von all diesen Werbungsfingern an meinen Augen. Aber was ich viel schlimmer fand, war die Begine. Weil ich dachte, was ist das für ein komischer Name? Kein Mensch weiß, was das zu bedeuten hat. Wie kann man hier ein Haus für Frauen so nennen, mit so einem komischen Wort. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und das war mir auch Schnuppe. Ich habe mich nur aufgeregt.
Ja.
Aber es war ein sehr interessanter Abend und wir haben viele Kontakte geknüpft. Also es waren drei Abende hintereinander in Folge über verschiedene Themen. Und also verschiedene Themen, die so interessant waren. Das war einerseits Gesundheitswesen und Bildungswesen und dann die Frauen-Lesben-Bewegung im Osten. Und ja, da sind viele Kontakte entstanden, die auch also weiter dazu geführt haben, dass wir selber im Osten, also praktisch nach der Wende, weiter arbeiten konnten.
Genau, und
viel
dann
Information.
Holter die Polter, die Geschichte. Ihr seid zurückgekommen aus Berlin und habt hier in Erfurt die Brennnessel gegründet?
Naja, man muss sehen, das war im Dezember 1989 die Reise nach West-Berlin. Und die Gründung war erst im Januar und in dieser Zeit, das kann man sich heute nicht vorstellen, sind so viele Dinge passiert an einem einzigen Tag. So war das ungefähr gefühlsmäßig ein halbes Jahr Abstand, weil so viel passiert ist. Es hat sich alles geändert, die Stadtstruktur wurde aufgelöst, es wurden diese Telefone eingerichtet für Personen, die Informationen haben wollten über ihre Stasi-Akten und so weiter und so weiter. Und in diesem ganzen Neugründung des Parlaments in der Stadt und so weiter wurde auch ein Beschluss gefasst, dass alle oppositionellen Gruppen Arbeitsräume bekommen. Und in der Zwischenzeit hatte sich die Frauenbewegung natürlich gespalten aus emotionalen Gründen, wie wir wissen.
Also Liebe spielt auch immer eine große Rolle in der Frauenbewegung.
Und die Beziehungen spielen immer eine sehr große Rolle. Und hier war es natürlich wieder an dem Punkt. Die Mauer war offen und schon bricht alles auseinander. Es hatten sich verschiedene Gruppen daraus herauskristallisiert, aus diesem großen, einigen Konstrukt der Frauenbewegung, die die Wende mit herbeigeführt hat. Und ein Teil davon war die Brennnessel. Wir haben uns dann autonome Brennnessel genannt, weil wir wollten frei sein von all diesen schrecklichen Einengungen. Und das war unser Name. Und wir haben als eigenes Fraktion im Stadtparlament gesessen und auf diesem Weg auch unsere Räume als Arbeitsräume, als Frauenzentrum, als Frauenschutzraum, als Begegnungs- und Kulturzentrum erhalten. Ist ein anderes Thema, das war voll schwierig, aber...
Also es würden immer wieder stundenfüllende Gespräche entstehen, das ist ganz wunderbar. Was ich aber ganz schön finde, ist, dass die Brennnessel gibt es bis heute. Mhm. Sabine?
Ja. Genau. Sabine, ich finde das auch sehr spannend.
Sabine ist... Praktisch, weiß ich, du müsstest ungefähr so die zweite, dritte Generation sein, zweite Generation der Brennnessel-Nachfolge-Gründerinnen. Naja, und du arbeitest jetzt dort.
82 geboren.
Hm. Ja, also ich meine, Mechthild, ihr habt es damals geschafft, praktisch mit diesen Räumen nachhaltig etwas zu sichern, dass es heute einfach Schutz und Frei- und Kulturräume für Frauen gibt hier in Erfurt. Also die Brennnessel ist ja nicht das Einzige, aber schon... aus meiner Sicht, die seit 91 in Erfurt ist oder seit 90 in Erfurt ist, würde ich sagen, die Frauenbewegung in Thüringen und in Erfurt ist sehr geprägt worden von der Brennnessel.
Ja.
Ja. Ja. Also die Streitbarkeit, die Autonomie gerade Anfang der 90er war doch herausragend.
Ja, wir wissen das, dass der Name auf den Charakter abfärbt. Also Nomen ist Omen. Und natürlich ist Brennnessel als Name gewählt worden, weil wir so sein wollten und weil wir schon vorher so waren. Aber wir sind noch mehr so geworden. Insofern ist das halt diese Pflanze, die sich wehrt. Was uns wichtig war, ist, dass die also nicht vernichtet werden kann. Du kannst eine Brennnessel rausreißen und die wächst überall wieder. Mhm. Und dass sie also eine Heilpflanze ist und sehr umfangreiche Heilpflanze, das wissen wir inzwischen auch. Und insofern ist klar, die Brennnessel, also Frauen, die sich damit identifiziert haben oder mitarbeiten wollten oder Interesse hatten, auch mit diesem Namen irgendwas verbinden und also eigene Charakterzüge damit reinbringen, die auf dieser Ebene sind, heilsam zu sein, widerständig zu sein und autonom zu sein.
Ja, und Anfang der 90er war es ja so, dass ihr sogar eine Ausbildung zur Gynergetikerin angeboten habt.
Das stimmt.
Den Begriff kennt Raffaella bestimmt.
Nein.
Nein?
Gehört.
Nein? Ja. Das ist von Mary Daly geprägt, oder?
Echt? Gynergetik?
Ja.
Habe ich vergessen. Habe Mary Daly in den 80ern, Anfang der 80er gelesen, habe ich doch vergessen, diesen Begriff.
Ja, genau. Das war
Story habe ich noch in guter Erinnerung.
Genau. Das war nämlich auch Anfang der 90er, also direkt in der Wendezeit, dass die Frauen hier im Osten die Projekte gemacht haben, die sich autonom zusammengeschlossen haben. Wir haben natürlich in kürzester Zeit die gesamte feministische Lektüre der 80er gelesen.
Das. Ja, und Mary Daly war unsere Bibel.
Ach ja, auch meine. Also meine nicht.
Ja, meine schon.
Meine nicht. Dann,
warum nicht?
Ich weiß nicht, ich habe eher die Italienerinnen dann gelesen, die Differenzfeministinnen, die Affidamento-Frauen.
Ja gut, das war etwas später auch. Ne?
Die haben mich sehr, sehr geprägt und also bis heute würde ich sagen. Mhm. Und da war ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu jung. Also ich habe Mary Daly auch gelesen, aber das war nicht das, was mir den Boden gegeben hat. Interessanterweise, das ist total schön. Meine beiden jungen Frauen rechts und links von mir schütteln den Kopf. Sie haben Mary Daly nicht gelesen.
Noch nie gehört sogar.
Raffaella, erzähl mal, magst du kurz was zu erzählen zu Mary Daly?
Oh, das ist aber schwer. Ich meine, die westliche Frauenbewegung stützte sich natürlich auf der amerikanischen. Ja. Ne, das war die Entwicklung und es hat sich angefangen bei uns überhaupt explosionsartig zu entwickeln durch die 68er Studentenbewegung. Ja. Mhm. Da haben die Frauen gemerkt, dass es den Genossen, ne, die waren ja alle Genossinnen und Genossen, das war ja auch sehr politisch kommunistisch, maoistisch ausgerichtet, dass sie dann doch für die Genossen den Kaffee kochen sollen. Und da haben sie dann irgendwann die Schnauze voll gehabt. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, und das war Anfang der 80, nee, das war in den 70ern, Das war Häutungen von Verena Stephan.
Das habe ich auch
das
gelesen.
Das war mein erstes Buch. Ja. Und ich muss euch sagen, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, weil ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass ich eine Frau bin. Mhm. Ich dachte, ich bin ein Mensch. Mhm. Ne? Aber Frau, das war gar nicht, was das ist. Da fing das überhaupt an. Mhm. Und dann hat sich das entwickelt. Und ich meine, mein Weg ist auch über die Politik gegangen. Ja. Ne? Erst habe ich versucht bei der SPD, ich war sogar Geschäftsführerin eines SPD-Unterbezirks in Bayern, müsst ihr euch mal vorstellen. Rosenheim. Und dann über die Friedensbewegung, dann kamen die Grünen und wir haben immerzu haben wir Demonstrationen gemacht, Friedensmärsche gemacht. Wir haben immer so Button, ne, an der Brust getragen und darauf stand dann Lesben gegen Patriarchenkriege, solche Sachen. Wir waren auch völlig wild und unerschrocken. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Friedensmarsch ganz alleine organisieren wollte. Dann bin ich überall rumgefahren in Schleswig-Holstein und habe überall, wo diese NATO-Stützpunkte waren, da bin ich hin, unerschrocken, habe ich mich da mit meiner kleinen Kamera ans Tor gestellt, habe Fotos gemacht. Die guckten dann immer schon mit ihren Ferngläsern. Das hat mich aber nicht weiter gestört. Dann habe ich das veröffentlicht über die Zeitung. Dann habe ich das, Freude hatte ich beim NDR, Norddeutscher Rundfunk. Dann gab es eine Sendung darüber, dass das stattfinden wird. Und dann habe ich angemeldet in allen Jugendherbergen, dass da Hunderte kommen werden. Und dann haben wir uns treffen wollen, morgens um 8, um dann loszuziehen, 4 Tage gegen die NATO-Stützpunkte und den Krieg, die Patriarchenkriege zu demonstrieren. Und wer war dann da? Meine Tochter und ich mit dem Fahrrad und sonst niemand.
Aber das ist doch eine schöne Form von Widerstand. Ja? Ja. Heute wird es wahrscheinlich über Facebook laufen oder so. Ja, wir waren, genau, Mary Daly.
Dich Mary Daly wollte ich eigentlich, also das, ja, ist, das ist unsere Literatur gewesen, es fing eben an und dann Anja Mollenbelt, ja, ne, es ging wie, das hatten wir vorhin schon, es ging immer um die Entdeckung des Körpers. Ja. Mhm. Ich weiß, dass wir nach Amsterdam gefahren sind und was haben wir da gesehen, eine Diashow mit Vaginas. Die Frauen haben sich hingesetzt, haben sich gegenseitig ihre Höhlen fotografiert, haben das dann auf 3x4 Meter projiziert, das fanden wir alles großartig.
Ja, weißt du, und wir hatten jetzt im Februar den Kongress, den Frauengesundheitskongress, und da war ja Mitu Sanyal da, auch eine Vertreterin der jungen Frauenbewegung, und die macht dasselbe.
Ja.
Ja, sie macht.
Ich hab's gesehen.
Ja, ich weiß, du warst da. Und, aber das ist doch wunderbar, ja. Also das, natürlich, wir kommen aus einer anderen Perspektive und sagen, ja, wieso kommt das denn jetzt wieder? Aber es scheint wirklich immer wieder dieselbe Schleife zu sein. Frauen entdecken ihren Körper und entdecken darüber ihren Zugang zur Welt.
Aber nicht nur. Also Frauen haben auch ihren Geist entdeckt und das geht dann sehr schnell an die Unis.
Ja.
Und eine unserer Lieblingsdozentinnen bei der Frauensommeruni in der Vela Cassandra, sie war sowieso der Hit, sie war die Queen, das war Christina Thürmer-Rohr. Dann spielte sie auch noch Jazz in einer Frauenband. Wir haben natürlich auch irrsinnige Frauenfeste gefeiert in Berlin. Ne? Und da wurde sehr viel geschrieben und analysiert. Also Mittäterschaft und Entdeckungslust zum Beispiel ist eines der Bücher und das andere ist Vagabundin. Und das war ein weites Feld von Analyse. Ich finde wirklich von einer unübertrefflichen Brillanz und ich bin oft erschüttert, dass es nicht bekannt ist mehr heutzutage. Also dass ihr zum Beispiel sagt, Mary Daly, wer ist das denn? Sie war der Hit zur damaligen Zeit, da strömten Tausende hin. Die hat wirklich ganz Amerika aufgemischt mit ihrer scharfen Analyse des Patriarchats weltweit. Also nicht nur das amerikanische, sondern was bedeutet das, wenn Frauen ihre Füße verkrüppelt kriegen? Was bedeutet das, wenn Frauen ihre Genitalien verstümmelt kriegen? Das waren die großen Themen auch.
Mhm. Ja, und Erfurt hat es dann gleich mal aufgegriffen und dazu eine Ausbildung angeboten, dass die ja im Grunde genommen sehr selbsthilfeorientiert auch war. Also, nee, wie heißt das?
Selbstermächtigung.
Selbstentdeckung, Selbstermächtigung und viel auch mit dem Studium der Literatur zu tun hatte.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber der Anlass war ein anderer.
Oh.
Die Brennnessel wurde gegründet im Januar 1990 und in dieser Zeit, also zumindest in dem Jahr 1990, entstanden überall in Thüringen, auch in anderen Bundesländern, Frauenzentren und Frauenschutzräume. Und unser Ansatz war, wir wollten die Frauen zusammenbringen, wir wollten die kennenlernen, die Frauen, die die Frauenzentren machen in anderen Städten, und haben begonnen, eine Rundreise zu machen. Also 2 oder 3 oder 5 von den Brennnesseln, nachdem wir uns interessiert, was sie in Weimar machen und in all den anderen Städten.
In Neuhaus.
Ja, in Neuhaus am Rennweg und überall. Ja. Und wir sind gefahren und was wir erlebt haben, waren sehr viele Fragen und sehr viel Bitte um Unterstützung. Also Frauen waren voller Begeisterung und Enthusiasmus mit sehr viel Kompetenz auch. Aber sie hatten so viele Fragen zu den Themen. Was machen wir jetzt mit den Mädchen oder mit den Frauen, die kommen mit einer Gewalterfahrung in unser Frauenzentrum? Was sollen wir antworten? Wo sollen wir Literatur herkriegen für unsere Bibliothek? Und es waren hunderte von Fragen. Wie sollen wir einen Antrag stellen, um Fördergelder zu bekommen? Und wie sollen wir die dann abrechnen? Und aus diesen Fragen hat sich ergeben, dass wir gesagt haben, wir machen eine Schule. Und zwar für diese Mitarbeiterin in Thüringen, in den Frauenzentren und Frauenhäusern, um das, was wir schon wissen, weiterzugeben und uns gegenseitig zu unterstützen und anzuleiten. Und so ist es entstanden. Auch das Konzept für die Schule, das war die Erfurter Frauenschule. Und das Projekt, das ging über bestimmt 5 oder 7 Jahre, es war ziemlich lange. Und wir haben eine Ausbildung kreiert, die 2 Jahre dauerte. Und der Abschluss war die Gynergetikerin. Mit Abschlussprüfung und allem drum und dran.
Ja. Hat einige Frauen sehr geprägt in Thüringen.
Ja.
Also was aber darüber deutlich wird, ist, dass es immer Frauen brauchte, die diese Grenzen überschritten haben, auch die Ost-West-Grenzen. Ne? Es gibt ja immer Frauen, die bleiben in ihren Kreisen und also ihr beide, gerade Raffaela und Mechthild, ihr seid ja welche, die auch immer hin und her gereist sind.
Also ich habe über 10 Jahre regelmäßig im Franzenhof zum Beispiel, ja. Das war das erste Frauenbildungshaus in der Nähe von Stettin, 80 Kilometer
vom Nürnberg. Gibt es immer noch.
Gibt es immer noch. Und da habe ich unterrichtet und im Sommer, bei den Sommercamp nannte sich das da, mit verschiedenen Angeboten. Und da habe ich die ersten Debatten überhaupt geführt mit Frauen aus der DDR. Ich meine, damals, als ihr in der Villa Cassandra wart, die ihr später die Brennnessel gegründet habt, ne, da waren wir die Gastgeberinnen und ihr wart die Gästinnen und so. Da gab es keine Diskussion über Ost und West. Das hat sich erst entwickelt. Ja. Ich meine, wir hatten doch auch gar keine Ahnung von der DDR. Ich gehörte zum Beispiel zu keinen Kirchenkreisen. Ich hatte nie irgendein Bedürfnis, jetzt nach Weimar zu fahren oder nach Eisenach auf diese Burg da zu pilgern. Das Einzige, was mich interessiert hat in der DDR, war West-Berlin. Ja. Und sonst nichts. Und dann kam das erst. Und ich meine, was wir heute wissen, was da war, das wissen wir auch, das habt ihr wahrscheinlich damals auch nicht gewusst, was wir heute alles wissen. Auch in der Nazi-Zeit wird es ähnlich gewesen sein, dass die Leute zu der Zeit nicht wussten, was da eigentlich geschah. Ich meine, wir waren gestern in Weimar und das ist mir ganz schön eingefallen, als du erzählt hast, was das für dich bedeutet, dieses Weimar mit seiner fast kitschigen Idylle irgendwie und dieses Buchenwald da oben drüber thronend, diese Diskrepanz, ne, diese Spannungen. Und wir hatten keine Ahnung von der DDR. Es gab bei uns so ein paar Romantikerinnen, würde ich sagen. Also ich meine, die von der RAF, die haben natürlich dann hinterher auch, sind sie geflohen, die sind natürlich auch von der Stasi unterstützt worden, die sind dann geflohen in die DDR und dachten, sie können da untertauchen. Und ich habe nie, also bis auf meine Eskapaden in der SPD, aber ich hatte nie kommunistische Bedürfnisse. Das war mir fremd. Ich fand auch immer diesen Weg über die Zonengrenze, hieß es ja. Ne? Ich habe einen ganzen Pass von Blatt für Blatt bis hinten voller Stempel. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist diese Grenzbeamte, die da waren, die waren sowas von humorlos. Das war so bedrückend immer, dass ich kein Bedürfnis hatte, da irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und das war erst im Franzenhof. Ja. Da habe ich die ersten Diskussionen geführt und da habe ich gemerkt, also wie das möglich ist, dass in einem Land mit derselben Sprache sich in 40 Jahren völlig unterschiedliche Kulturen entwickeln können und dass es nachhaltig ist. Das geht ja bis heute. Wir haben ja gestern darüber gesprochen. Das dauert etliche Generationen, bis dieses Gefühl, Wessi-Ossi zu sein, nicht mehr da ist wahrscheinlich, sondern einfach West, Ost, Nord, Süd, was ja normal ist. Ne? Aber nicht in der Konnotation von politischen Systemen. Ich bin ja auch sehr viel in Dresden gewesen übrigens. Ich habe da auch bei der Frauensommer-Uni Dresden, war ich auch
aktiv. Das Frauenzentrum sowieso, ne? Oder ist das sowieso?
Neben Frauengesundheitszentrum habe ich gearbeitet. Ja. Aber eben auch bei der Frauensommer-Uni war ich dabei. Und da habe ich auch gemerkt, starke Animosität mir gegenüber als Wessi. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwie hatte ich mal die Schnauze voll, muss ich auch mal sagen. Erstens, also ich fühlte mich sowieso immer schlecht als Deutsche, als Frau dann sowieso. Als Deutsche, wenn ich im Ausland war, ne, die fing sofort an, über den Krieg und die Nazis zu reden. Ich wollte lieber eine Schwedin sein. Dann hinterher als Frau und dann hinterher dann noch, dann in der westdeutschen Frauenbewegung wurden sie dann irgendwann so päpstlicher als der Papst, nämlich dann wurde sich nur noch bekriegt, was jetzt eurozentristisch oder rassistisch oder was antisemitisch ist, dass man kaum noch wagte, den Mund aufzumachen, ohne nicht den Knüppel beim Kopf zu kriegen. Und jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren.
Also wir sind noch bei der Geschichte, aber was mir gerade einfällt, wir waren gerade auf dem Franzenhof und
das war das.
Genau, Franzenhof. Das war also ne, Frauengeschichte ist immer sehr in deinem Sinne labyrinthisch.
Ja, genau.
Genau. Du hast ja irgendwann angefangen, sehr viel Labyrintharbeit zu machen.
Ja.
Ja. Und
ja, aber ich muss mal erklären, dass ich hier der Geruch auskommt, das wäre irgend so ein esoterischer Schnickschnack.
Nein, das kommt nicht.
Ich hatte, ich habe auch sehr aktiv in Frauenzentren, also zum Beispiel feministischen Frauenprojekten in Süddeutschland, in Lörrach, gearbeitet. Mhm. Und ich hatte dann mal die Idee, auch mit Frauenhaus, Frauentheater gemacht. Ich habe früher am Theater gearbeitet. Und da ging es darum, dass ich mal eine Ausstellung machen sollte zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und da habe ich gesagt, das ist so grauenhaft, dieses Thema. Da geht doch niemand in eine Ausstellung und guckt sich sowas an. Sondern mir wurde klar, es muss heißen, strukturelle Gewalt gegen Frauen, die als Gewalt gar nicht erkenntlich ist, was steckt eigentlich dahinter. Und da bin ich in dem Zusammenhang, das war dafür das Frauen- und Kinderhaus Uelzen, das ist nördlich von Hannover, bin ich auf die Idee gekommen, es mangelt uns in unserer Gesellschaft an Strukturen, die wirklich gut sind, die uns eine Stabilität und eine Orientierung im Zeitrahmen geben, jährlich. Ne? Da gibt es ja auch diese Jahreskreisfeste, aber das ist sehr, es ist nicht politisch. Ich meine, das ist sehr politisch, dass man eine Ordnung hat im Leben und nicht einfach ins Unendliche gehen kann. Und da bin ich auf das Labyrinth gekommen, weil ich habe herausgefunden, es handelt sich um einen alten, begehbaren Lunisolarkalender. Das ist eine Lebensstruktur, so wie Mond und Sonne aus unserer geozentrischen Sicht eine Ordnung herstellen am Himmel für uns, die wir dann umsetzen, wovon übrig geblieben ist Weihnachten zum Beispiel als Fest, zur Wintersonnenwende oder Ostern, zu Frühlingstag und Nachtgleiche. Das sind so Relikte noch aus der ursprünglichen Zeit, aber das hat den Menschen das Leben geordnet. Und das Labyrinth, das war die Struktur, die mich fasziniert hat. Nicht ein Selbstfindungsprozess, wenn ich da durchwandle. Das ist nicht mein Thema. Ich bin immer Feministin eigentlich gewesen und auch gerne geblieben übrigens.
Wunderbar, ein schöner Satz. Und jetzt eine Musik zum Denken.
So, das war jetzt mehr zum Tanzen als zum Nachdenken, würde ich sagen. Du hattest jetzt so schön gesagt, du hast dich schon immer als Feministin gesehen und du bist auch immer noch Feministin geblieben. Ich fände jetzt auch es nochmal spannend, so zu hören, was für euch dann aktuell auch Feminismus bedeutet.
Es ist für mich eine ganzheitliche Weltsicht. Dazu gehört auch Ökologie und Ökonomie. Ich finde nicht, dass es nur um Frauen geht. Es geht wirklich um die Erde, um den Erhalt der Erde und um das Wohlergehen der Menschen, wenn ich das mal so weich und kitschig ausdrucken darf. Aber ich möchte das rausnehmen aus dem ausschließlich Frauenfeminismus. Ja. Mhm. Das ist für mich eine politische Haltung, die allumfassend ist.
Mhm. Mhm. Die man auch in globale Zusammenhänge packen muss, ne?
Ja, eben. Dem kann ich mich gut anschließen. Es geht der Feminismus aktuell, dass wir sehen, dass alles zusammenhängt. Dass alle Ebenen des Lebens zusammengehören. Das Wasser und die Menschen und die Menstruation und die Kinder und die Männer und all diese Dinge. Und dass wir nur miteinander weiterleben können oder die Erde retten. Und das ist der Punkt, wo ich auch sehe, dass die heutige Generation der jungen Frauen also da auch einen Blick drauf haben. Dass es einfach gesehen wird, dass wir die Sache größer betrachten müssen oder kleiner, von mir aus auch Mikrokosmos. Es ist dasselbe und wenn wir das verstehen können, dann ist das ein sehr weibliches Verständnis, weil ich als Frau glaube ich, dass wir schon ein sehr umfassendes Verständnis davon haben, was die Dinge mit einbeschließt und so.
Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie auch sehr viel Staunen im Raum, weil es gibt einfach viel Geschichten zu erzählen und
ja, es gibt ja auch viele Dinge, die sich so wiederholen, ne?
Ja.
Also so Binden, ne, Schwenken. Das ist jetzt gerade auch wieder ganz sehr Thema. Es gibt Ausstellungen, es gibt Aktivistinnen im Netz, ja, es gibt so Street Art, ne? Also wo Binden und Blut, Menstruation ja, einfach wieder in die Welt getragen werden. Das ist jetzt wieder dasselbe. Das Aneignen von Körpern. Also die Dia-Show oder was du vorhin sagtest mit den Vulven, ja, das stößt aber auch immer noch auf ein Tabu, ja, das ist auch immer noch so.
Und ja, das finde ich,
wenn
ja
wir hier über Menstruation reden, wird draußen diskutiert, warum muss man über sowas sprechen? Also verrückt, das ist echt immer noch so.
Und dann fragt man sich, warum, wenn das schon in den 80ern, 90ern Thema war, warum reden wir da jetzt wieder drüber und haben das Gefühl, es ist noch nicht bei allen angekommen.
Ja.
Das frage ich mich
da. Und da habe ich jetzt eine Frage, weil es gab letztes Jahr, glaube ich, war das eine große Tagung in Berlin vom Missy Magazine organisiert und Gunther Werner Institut, glaube ich. Und da war, mir fällt jetzt ihr Name nicht ein, von der City Rentmeister, die Frau. Weißt du jetzt auch nicht, der hat ja ein Buch rausgebracht, auch zur Frauenbewegung
zu Berlin. Ich komme aber gerade nicht drauf.
Genau, ja. Irgendwie Berlin bewegt, irgendwie, keine Ahnung. Und sie wurde eingeladen, um den Austausch sozusagen der Generation, der Feministinnen anzuregen. Und sie hat eben auch formuliert, so habe ich das irgendwie noch im Kopf, ich will ja auch nichts unterstellen, dass sie das Gefühl hat, dass das nicht so gut funktioniert. Ne? Also, dass der Austausch sozusagen nicht funktioniert. Und wenn man dann so die Netzfeministin und Emma beispielsweise ne, und den oder die Störenfrieders, ne, und es gibt im Netz unglaublich viel, es gibt in den Medien unglaublich viel Stress innerhalb der feministischen Bewegung so, und da habe ich häufig das Gefühl, dass es eben keine Kommunikation gibt, ja, also dass es der an dem Austausch fehlt. Wie seht ihr das?
Ich sehe das, dass das Entwicklungsprozesse sind. Und dass es nicht funktioniert über etwas verstehen und dann handeln, sondern wir müssen immer Lebenserfahrungen machen in dem, was wir tun. Also als wir die Frauenbildungshäuser gegründet haben, haben wir gedacht, wir können damit wirklich in den 84er, Mitte der 80er Jahre, waren wir felsenfest davon überzeugt, dass nach uns die Welt besser wird, dass alles gut wird. Mhm. Und wenn ich heute die Zeitung lese, bin ich erschüttert und kann es gar nicht verstehen, ne? Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass das Leben, wie wir leben, dass nicht der Gedanke mich zu einem neuen Leben führt, sondern das Leben selber. Mhm. Und wir müssen es akzeptieren, dass es nicht funktioniert, aber wir müssen am Ball bleiben und miteinander reden. Und ich muss euch sagen, ich bewundere euch, dass ihr das hier macht und dass ich auch eingeladen bin. Überraschend heute Morgen beim Frühstück hat sie gesagt, komm doch mit, erzähl doch ein bisschen. Das finde ich, ist doch ein Hoffnungsstrahl.
Total.
Am Himmel, findet ihr nicht?
Sehr.
Ja. Wie lange gibt es euch denn schon?
Seit 15 Jahren.
Ja, das ist doch wirklich bewundernswert. Ja.
Seit 15 Jahren reden wir hier im Radio Feminismus, über feministische Ideen und hatten, also ich zumindest als Gründerin der Frauenredaktion hatte gedacht, da fällt mir gerade ein, das war auch eine Mitinitiative der Brennnessel.
Tatsächlich.
Ganz erstaunlich. Mhm. Ja. Und war damals felsenfest überzeugt, das muss doch eine komplette Auswirkung haben auf das gesamte Radio. Und, ne?
Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, es hat Auswirkungen. Ja. Es hat Auswirkungen. Es ist nicht so, dass nichts passiert ist.
Ja,
sind wir erschüttert, wenn wir in die Zeitung schauen oder in die Medien. Aber Fakt ist, dass wir sehr viel erreicht haben. Ja. Dass es schon immer weitergeht und dass die neuen Frauengruppen, die verschiedenen, sich nicht miteinander kommunizieren, da wäre ich sehr vorsichtig, weil wir wissen das nicht so genau, welche Wege die genau gehen, ja, und sie werden sehr wohl voneinander wissen, voneinander lernen und wir werden uns auch weiterhin aneinander reiben. Das ist der Fortschritt. Es muss Auseinandersetzungen geben. Die müssen alle völlig verschieden sein. Deswegen sollten wir nicht so viel Angst haben vor dem, was angeblich nicht funktioniert, sondern sehen, es geht immer weiter und jede von uns trägt ihren Teil dazu bei.
Ja. Und
Auch die jungen Frauen auf jeden Fall.
Und ich glaube, das war so zumindest von meiner Seite immer ein sehr großes Anliegen hier in der Sendung, über gelingende Prozesse zu berichten. Also über Projekte, die gut laufen, über Frauenbewegung weltweit, wo tatsächlich etwas funktioniert, weil wir sind so darauf konditioniert, über das zu sprechen, was nicht funktioniert. Mhm. Und aus meiner Sicht jetzt von, naja, so 27, 28 Jahre Frauenbewegung, würde ich sagen, ich habe so viel gelernt in den Auseinandersetzungen mit den Frauen und da, wo es schwierig war, das hat mich wirklich am weitesten gebracht. Das, ne? Da hat's gerieben, da hat's geknirscht im Getriebe und da wurden Entscheidungen getroffen und die Sachen, die ganz leicht laufen, die schön sind, die vor allem das Miteinander tanzen, das Miteinander tanzen, miteinander feiern und miteinander Erkenntnisse bekommen, das ist, glaube ich, was sehr wertvoll ist und da würde ich jetzt den Bogen auch zu gestern zurück machen, zu Mariana eben als eine Tochter der Frauenbewegung, der neueren Frauenbewegung, die sehr wohl extrem, ich sag mal so, in der Aufregung auch ist über die Frauen, über die älteren Frauen, die sie begleitet haben und die sie geprägt haben. Und da gibt es auch so etwas zu bestehen, vor der Welt zu bestehen und auch vor den Frauen zu bestehen, die sie in ihrer Entwicklung geprägt haben. Das finde ich ganz interessant.
Ich würde gerne auch nochmal an euch zwei so ein bisschen anknüpfen. Ich glaube, dass wir gar nicht uns wieder mit Sachen beschäftigen, sondern immer noch. Ich glaube, unabhängig von diesem ganzen, ja, die Netzfeministin gegen irgendwie die Emma, ich glaube, dass es aber nicht digital und nicht in Zeitungen oder so auch andere Geschichten gibt. Also ich habe irgendwie auch mit Anfang 20 bei Laura Merritt in Berlin gesessen und wir haben auch Vulvas ausgemalt. So, ne? Und es war aus jetziger Sicht, an dem Abend war das halt einfach für mich witzig und cool. Und aus jetziger Sicht ist das ja eigentlich was gewesen, wo Weitergabe stattgefunden hat. Ne? Mhm. Also wo der Gedanke irgendwie, wir wollen unseren Körper nicht verstecken, wir wollen wissen, wie wir aussehen oder so. Das passiert ja, glaube ich, schon. Oder Menstruation. Also ich nehme schon wahr, dass viele Leute offener sprechen. Mhm. Also mit vielen, vielen Frauen, die sich nicht als Feministin bezeichnen, kann ich darüber sprechen, dass sie, ob sie lieber einen Cup oder eine Binde oder keine Ahnung was benutzen wollen. Und wenn ich in irgendwelchen Gruppen schreibe, wer will mit mir irgendwie diese neuen Schlüpfer bestellen in den USA, die angeblich dicht sind und wo, ne, also die da irgendwie eine spezielle Technik haben, dann schreibt auch niemand drunter, spinnst du? Sondern manche schreiben, ja, voll cool. Mhm. Und das ist kein explizit feministischer Raum, wo ich das teile oder so. Also ich glaube, ja, das ist auch immer wichtig zu gucken, ja, es gibt nicht nur die Auseinandersetzung, sondern es gibt schon auch die Weitergabe von Wissen oder Erfahrung oder.
Und was großartig ist, Steffi, ihr macht ja die Rollerderbys. Das finde ich eine großartige Form der Raumaneignung von gerade jungen Frauen. Mechthild, du guckst, fragt. So, du hast eine Minute Zeit, das zu erklären.
Also ich versuche mich so knapp wie möglich zu machen. Also Rollerderby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, klassische Rollschuhe, der aus den USA kommt, ganz stark von Frauen geprägt wurde und ganz stark von Frauen geprägt ist. In Deutschland gibt es das auch. Es gibt da auch immer Überschneidungen, die so ein bisschen in eine feministische Richtung gehen. Nicht nur, aber der Grundgedanke ist schon irgendwie da. Und wir haben nächste Woche Samstag unser allererstes Heimspiel hier in Erfurt. Um 17 Uhr in der Eishalle spielt das Erfurter Frauenteam gegen ein Dresdner Frauenteam.
In einer Woche?
In einer Woche.
Ah, super. Ja. Also, das war super. Eine Minute Zeit. Wir sind leider am Ende unserer Sendung angekommen und ich hoffe, wir werden eine Wiederholung kreieren, wann auch immer. Und mit welchen Frauen dann auch immer. Und ich finde, es lohnt sich, über unsere Geschichten zu sprechen. Ja. Ich danke euch sehr, 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 dass ihr heute da wart. Und danke, wir wünschen euch eine gute Zeit.